Grüß Gott. Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Ich wünsche dir, dass Gott dich grüßt. Ich wünsche dir, dass Gott dir freundlich begegnet. Was für ein Gruß, den der Engel Gabriel der Maria so übermittelt und sie so ein bisschen unvermittelt trifft. Und wir haben uns damit in der letzten Woche so beschäftigt. Wobei ich korrigiere mich, ich habe darüber gepredigt, ob es uns beschäftigt hat. Das liegt ja an jedem von euch. Aber heute wollen wir mal einen Schritt weitergehen. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz zurück an diese wundersame Erwählung Gottes, wie er sich entscheidet, ein komplett unbedeutendes Mädel vom Dorf zu nehmen, um mit ihr Geschichte zu schreiben, um mit ihr seine Geschichte mit der Menschheit zu schreiben und wie dann der Engel Gabriel so ein bisschen die Maria überrumpelt und man sich sowieso wundert, wie das alles so passiert. Aber Maria dann sagt, ja, ich bin dabei, ich habe Bock darauf, ich mache mit. Und bevor wir jetzt uns weiter anschauen, wie Lukas in seinem Evangelium die Vorweihnachtsgeschichte erzählt, wollen wir uns alle mal ein bisschen locker machen. Ich hoffe, ihr seid heute mit am Start. Und zwar habe ich mir mal sagen lassen, dass wir Deutschen unsere Freude so tief im Herzen tragen, dass man sie praktisch nie sieht. Und ich dachte mir, ja, das mag stimmen. Und deswegen gebe ich dir jetzt mal so 3 Sekunden Zeit, mal in dich zu gehen, ganz tief in dich reinzuschauen und vielleicht diesen kleinen Funken Freude in dir zu entdecken, der ja doch da sein könnte. Wir sind ja internationale Gemeinde Jesu. Ne? Gemeinde Jesu ist ja nicht deutsch, sondern Gemeinde Jesu ist ja bunt, vielfältig, auf der ganzen Welt zu Hause. Und ich glaube auch, Gemeinde ist geprägt vom Reich Gottes. Geprägt von dieser Kultur der Freude, geprägt von der Kultur, die darüber eskalieren könnte, wie gut Gott zu uns ist, die erlebt hat, was Gott alles Gutes in unserem Leben getan hat und was er noch für uns vorbereitet hat. All diese Dinge sind ja da und ich dachte, wir übersetzen das heute mal in eine Bewegung. Ja? Jeder überlegt jetzt nochmal ganz kurz diese Freude, die er in seinem Herzen entdeckt hat, wie könnte ich die in der Bewegung ausdrücken? So, und jetzt darfst du aufstehen, alle. Ich bin der Einzige, der das in die Kamera machen muss, also ihr dürft mit mir fühlen. Und wir gehen in uns und auf 3 macht jeder seine Bewegung der Freude, um das auszudrücken, was in dir ist. Wenn du nichts hast, ist auch okay, dann bleibst du einfach stehen, wie du bist. Aber wenn du etwas hast, dann versuch's mal so auszudrücken, wie du als Nicht-Deutscher es vielleicht irgendwie hinkriegen könntest, okay? Okay, also ich stehe runter. 1, 2, 3. Okay, also ich muss an meinem noch üben, ihr auch, aber setzt euch mal wieder, alles gut. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 39 folgende. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Nachdem der Engel Gabriel die Botschaft, nennen wir es mal eine gute Botschaft, ich weiß nicht, wie Maria das gesehen hat, aber ihr gesagt hat, du wirst ein Kind bekommen. Und Maria diesen Auftrag annimmt, Mutter des neuen Königs Israels zu werden, macht sie sich auf. Sie macht sich auf den Weg. Man könnte übersetzen, sie wanderte eifrig los. Nun, das war wirklich eine Wanderung. Sie hatte ungefähr 3 Tagesreisen vor sich von Nazareth ins Bergland von Juda. Aber Lukas beschreibt hier mehr als jetzt eine kleine Wanderung. Ja? Die Formulierung, sie wanderte los, oder man könnte auch sagen, sie ging los oder machte sich auf den Weg, die hat bei Lukas immer, und sie wird oft für Jesus gebraucht, immer eine theologische Dimension. Es geht nicht einfach darum, dass ein Mädel ihre Füße in die Hand nimmt und losläuft. Oft sind es Wegscheidepunkte, beispielsweise bei Jesus, wo er sich entscheiden muss, welchen Weg schlage ich ein. Und dann macht er sich auf den Weg. Und so macht es auch Maria. Sie macht sich auf den Weg, um den Willen Gottes, um seinen Heilsplan zu entsprechen. Die Worte der Bibel sind meistens sehr genau gewählt. Tinte war teuer damals. Und wenn Lukas beschreibt, dass Maria sich auf den Weg macht, will er mehr beschreiben als jetzt eine sportliche Ertüchtigung oder dass sie sich aufmacht von A nach B. sondern er will sagen, Maria macht sich auf, um dem Plan Gottes zu entsprechen. Sie macht sich auf, weil sie Teil von dem werden möchte, was Gott ihr zugesagt hat. Wenn Menschen in der Bibel laufen, kannst du mal durchblättern und guckst mal. Immer wenn Menschen loslaufen oder oft wenn Menschen loslaufen, dann hat das etwas damit zu tun, dass sie Aktivität Gottes spüren. Dass sie angesprochen sind und merken, hier passiert etwas und es setzt sie in Bewegung. Und Maria, sie macht es wie viele der Propheten, anders als der Prophet Jona jetzt, der keinen Bock hatte, aber sie macht sich auf den Weg und sie ist begeistert, sie ist motiviert und so schreibt Lukas, sie war eifrig oder schnell dabei, sich auf den Weg zu machen. Maria ist motiviert. Und Lukas unterstreicht das so in seiner Erzählung und sagt, Maria ist so willig, Gottes Auftrag zu erfüllen, Teil seiner Absichten zu werden. Wir erinnern uns, was Maria gesagt hat. Sie sagt, ich bin die Magd des Herrn. Ich tue, was mein Gott möchte. Manche Ausleger sprechen sogar von einer Harmonie zwischen dem Willen Gottes und dem, was Maria tut. Das ist jetzt vielleicht nicht so, ich finde es schon ein bisschen zu klebrig, so diese Formulierung, aber es stimmt schon irgendwo. Maria ist so im Herzschlag Gottes unterwegs. Man kann kaum noch sagen, tut Gott es, tut Maria es. Hier verschwimmt das, was Menschen und was Gott tun. Und ich bin so beeindruckt. Ich bin da beeindruckt von diesem 12-jährigen Mädchen, das so viel Engagement zeigt. Das so viel Leidenschaft hat für die Sache Gottes, die sich aufmacht, die sich in Bewegung setzt. Weil sie weiß, ich bin erwählt worden, ein Teil von Gottes wunderbarem Plan für diese Menschheit zu werden, für diese Welt zu werden. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich glaube, Maria hat noch nicht so richtig verstanden, um was es geht. Ich glaube, die Dimension dessen, was hier passiert in dieser Weihnachtserzählung, ist viel zu groß, als dass es ein Mensch in seinen Kopf kriegen könnte. Und doch hat sie es irgendwie verstanden. Sie hat vielleicht die Wissensmyriaden noch nicht in den Kopf bekommen, aber sie ist bereit, einen einzelnen Schritt zu gehen oder einzelne Schritte zu gehen. Und ich glaube, so ist Glauben. So ist es, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir seine Stimme hören. Es setzt etwas in uns und vielleicht sogar uns selbst in Bewegung. Glaube ist nicht etwas, was wir haben, sondern Glaube ist etwas, was uns antreibt, was unsere Energie gibt, was unser Leben auszeichnet. Gehen wir mal weiter. Also wir gehen mit Maria mit und sie kommt jetzt bei der Elisabeth an. Und Lukas macht etwas, was er so oft macht in diesem Kapitel. Er bestellt Grüße. Ständig kommt dieses Wort vor. Hier grüßt der eine den und der andere den. Und irgendwie hat man das Gefühl, Lukas liegt ganz viel daran, immer davon zu berichten, dass irgendjemand jemanden grüßt. Und ich glaube, das liegt daran, dass wo viele Begegnungen stattfinden, da wird viel gegrüßt. Und in dieser Vorweihnachtsgeschichte grüßen viele, viele. Und so grüßt Maria Elisabeth. Und ich denke, Lukas macht das ganz bewusst. Er verdeutlicht damit, dass da, wo Heil passiert, da, wo Gott Dinge in Bewegung setzt, wo sich das entfaltet, da kommen auch Beziehungen, da kommen auch Kontakte ins Rollen. Gott bringt durch sein Eingreifen auch Menschen zusammen. Okay, ich bin der Meinung, dass das stimmt. Ich glaube, das ist sogar ein guter Gradmesser, etwas zu beurteilen. Öfter mal hört man diese kritische und anklagende, leider oft wenig verzweifelnde Frage, sind wir noch Gemeinde, sind wir lebendige Gemeinde, ist der Geist Gottes noch unter uns oder sind wir eigentlich nur noch Zweckgemeinschaft, die irgendwie halt zusammenhalten muss, bis der Tag des Herrn kommt. Es gibt einen frommen Spruch, den ich mal gehört habe, der sagt, die Anzahl der Leute oder der Teilnehmer an den Gemeindegebetstreffen ist ein guter Gradmesser dafür, wie es in einer Gemeinde geistlich aussieht. Ich will das nicht verneinen, ich denke, das hat durchaus seine Berechtigung, dieser Gedanke, aber ich möchte das erweitern. Ich glaube, dass gemeinsame verbrachte Mahlzeiten, wie viele Grüße ausgetauscht werden im Gemeindeleben, ich glaube, das ist ein großer, großer, sehr biblischer Indikator dafür, wie es um das geistliche Leben einer christlichen Gruppe bestellt ist. Grüßen ist Ausdruck von Beziehung, die wirklich den anderen sieht. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen banal, weil wir denken, ja, natürlich grüßt man, das gehört sich so, das hat die Oma schon immer gesagt. Aber ist es wirklich wahr? Leben wir das? Ein Gruß eröffnet Interaktion zwischen Menschen. Ohne Begrüßung bleiben wir indifferent, dann ist es mir egal. Und es ist auch super ungefährlich, weil da muss ich niemandem begegnen, das ist ja manchmal auch nicht verkehrt. Ich muss mich auf niemanden einlassen, wenn ich niemanden grüße. Ich kann einfach an den Menschen vorbeirempeln und ihn praktisch gar nicht wahrnehmen. Eigentlich ist es mir dann egal, wer meine Einkäufe beim Supermarkt über den Scanner schiebt. Ob Mensch oder Maschine, tut eigentlich nichts zur Sache. Hauptsache, die reduzierten Fertigpizzen sind richtig abgerechnet. Aber grüßen, wenn wir Menschen grüßen, wenn wir ihnen in die Augen schauen und sagen, sei gegrüßt, ich hallo, dann machen wir den anderen zu einem Menschen, dem ich im Du begegne, dem, wo etwas passieren kann, nicht muss, aber kann. Im Hebräischen gibt es dieses Shalom, also einer unserer Brüder in der Gemeindeleitung, der benutzt das öfter mal. Und ich finde, das ist ein erstklassiges Beispiel. Shalom, dieses hebräische Wort für Friede. Ja. Wenn ich einem anderen diesen Gruß an den Kopf werfe und sage Shalom, dann begegne ich meinem Bruder irgendwie so ganzheitlich, weil ich ihm, es ist mehr als nur so ein frommer Wunsch nach, ja, ich wünsche dir Frieden, Gesundheit und ein glückliches Leben oder so, sondern das passiert ja wirklich. Das ist da, wo zwei Menschen aufeinander prallen und sagen, hallo, ich wünsche dir Frieden, da passiert etwas. Da ist die Möglichkeit da, dass dieser Shalom Gottes sich wirklich entfaltet. Ich könnte jetzt noch viel über Grüßen sagen, ich belasse es jetzt mal noch dabei, noch mal kurz Jesus zu zitieren. Jesus sagt, sei lieber kein Mensch, der sich gern von anderen grüßen lässt, sondern sei du ein Mensch, der andere grüßt. Und wenn es dein Feind ist. Sei ein Mensch, der auf ihn zugeht und sagt, hallo. Der eine Möglichkeit eröffnet, dass etwas passieren kann zwischen Menschen. Also mal ganz nebenbei, bei allem Weihnachtsgeschichten hin und her, lasst uns doch eine Gemeinde sein, die grüßt. Untereinander, aber auch da, wo wir uns hingestellt wissen, an unseren Arbeitsplätzen, in der Werkstatt, im Büro. Ich glaube, wir können nachhaltig etwas verändern, wenn wir Menschen werden, die Hallo sagen, die grüßen von Herzen. Gut, genug über Grüße nachgedacht, aber vielleicht wird es jetzt zu einer gottgemäßen Gewohnheit auch in deinem Alltag zunehmend. Kommen wir jetzt zu unserem Freuden-Move, zu der Bewegung, die wir alle gemacht haben. Denn während Maria die Elisabeth grüßt, hüpft das Kind in Elisabeths Bauch. Der ungeborene Prophet und Vorläufer des kommenden Königs Johannes hüpft beim Gruß der Maria. Fast alle von euch, ich habe jetzt nicht so genau hingeschaut, geht mich auch nichts an, haben es ja vorgemacht, was so ein, wie so ein Sprung aussehen kann. Springen vor Freude, springen, weil uns etwas begeistert. Das in Bewegung setzen. Und hüpfen beschreibt ja das ungelenke und vielleicht auch ein bisschen ulkig wirkende, bewegungsfreudige Springen von jungen Tieren. Ja, das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Ausgelassenes und voller Lebensfreude sich bewegen. Alles zappelt. Pure Freude daran, dass du da sein darfst, dass du hier bist. Und so verkündet es ja bereits der Prophet Maleachi in Kapitel 3, Vers 20 seiner Prophetenschrift. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen wie die Kälber, die aus dem Stall kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Vorrecht hattest, sowas zu sehen. Und wenn es nur die Karnickel sind, ja. Aber wenn die aus dem Stall raus dürfen, da passiert ja was. Und Maleachi sagt, so ist es. Weil Gottes Gerechtigkeit kommt, weil Gerechtigkeit, lass uns das mal überlegen, was das bedeutet, Gerechtigkeit. Dass die Dinge auf eine Weise zugehen, die für alle fair sind. Was könnte unsere Welt für ein Ort sein? Ja, die Sonne geht auf der Gerechtigkeit Gottes und wir dürfen springen vor Freude, weil Gott Heilung bringt. Wie viel Heilung braucht meine Seele? Mein Herz, wie viele Narben, wie viele Wunden, wie viel Verletzung ist da? Und Maleachi sagt, du darfst dich freuen wie so eine junge Ziege, weil Gottes Sonne aufgeht, weil er sich entschieden hat, seine Gerechtigkeit zu bringen. Mann, oh Mann, was war da los im Bauch der Elisabeth? Freudensprünge durch den Propheten, weil sein Herr, der Herr dieser Welt, plötzlich anwesend ist. Eskalation der Freude, bis Elisabeth wahrscheinlich so ein bisschen schlecht geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es womöglich heute dem einen oder anderen anders geht. Vielleicht ist es so, dass die Lebensfreude, die du vielleicht sogar durch einen Sprung eben so ein bisschen was versuchst auszudrücken, eigentlich ganz, ganz weit weg ist von dir. Womöglich nach anderthalb Jahren Homeoffice willst du gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Vielleicht ist der Todeswunsch näher als die Freude am Leben. Und dann lass dir von Johannes gesagt sein, dass die Sonne aufgeht. Lass dir von Johannes gesagt sein, dass Gott Heil bringen möchte, dass seine Sonne auch in deiner Nacht aufleuchten darf und dass auch du eingeladen bist, dich zu freuen, wie so eine junge Ziege, die aus dem Stall rauskommt. Und vielleicht ist ja dieser Gottesdienst auch so ein Zeitpunkt, wo Gott dir begegnet, wo du neu dieses wohlwollende Handeln Gottes in deinem Leben erleben darfst, wo dieser vielleicht kleine, diese kleine Glut an Freude in deinem Herzen sich neu entfachen darf. Elisabeths Nachwuchs auf jeden Fall, er erfüllt seine Aufgabe schon im Mutterleib und bereitet den Weg seines Herrn. Die Freude Israels ist da und Johannes freut sich ohne Maßen. Und Maria, sie weiß es ja schon, diese Freude Israels, sie wird die ganze Welt umspannen. Alle sind eingeladen oder werden eingeladen. Ich denke, das ist ein Grund für uns, unsere Freudenbewegung im Alltag immer mal wieder zu üben. Ja, ich sag's. Ich habe einen Komiker gesehen die Woche, der gesagt, es gibt eine Bewegung am Morgen, die dir neue Freude in deinen Alltag schenken darf. Die ist ganz einfach. Wenn du morgens noch in deinem Bett liegst, dann mach einfach mal so. Und wenn du dann kein Holz hörst, dann lebst du. Und dann darfst du dich freuen darüber, dass du leben darfst. Und ich glaube, wir haben so viel Grund. Wir haben so viel Grund, fröhlich zu sein. Zu hüpfen wie die jungen Ziegen. Lasst uns das mehr tun. Lasst uns da den Johannes mehr zum Vorbild nehmen. Und dann heißt es weiter, da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und sie rief mit lauter Stimme. Wir lesen hier etwas davon, dass eine Geist-Gottes-Dynamik entsteht. Gott ist am Wirken und die Situation, sie kann nicht mehr gebremst werden. Und so ruft Elisabeth ganz laut hinaus, ich weiß nicht, wer das zugehört hat, aber es ist wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, und sie sagt, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Elisabeth wird mit hineingenommen in dieses Heilshandeln Gottes. Sie wird mit hineingenommen in diese Geistbewegung, die Gott schafft. Und sie spürt diesen heilsgeschichtlichen Neuanfang, der vor ihr steht. Sie spürt, dass Gott etwas tun wird. Dass nicht Gottes Zorn ein Ende haben wird, wie wir es leider ja singen mussten heute, sondern dass Gottes Gnade in Erfüllung kommt. Das ist die Botschaft. Gottes Gnade ist da, mehr denn je. Und deswegen bist du gesegnet, Maria, mehr als alle Frauen vor dir. Das ist eine steile Aussage. Waren schon eine Menge Frauen, die vor Maria gesegnet waren. Denken wir mal zurück an Sarah, die Frau von Abraham, die Startpunkt einer großen Geschichte Gottes war. Oder denken wir an Ruth, die ihre Heimat zurückgelassen hat und gesagt hat, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Oder die Prophetin Hulda, durch die Gott gesprochen und geleitet hat. Das waren ja alles große Frauen, mit denen Gott war. Aber Elisabeth sagt, Maria, keine andere Frau ist mehr gesegnet als du. Weil das Kind in dir der größte Segen ist, den die Welt je gesehen hat. Und so stolpert Elisabeth mit ihren Worten hinein in eine neue Zeit. Und ihr Segensruf ist jetzt keine Floskel für eine Besucherin, wie sie es so oft gesagt hat, sondern es übersteigt die Freude darüber, dass eine Frau schwanger ist oder dass ein neues Kind geboren werden wird. Mehr als alle anderen Frauen darfst du glücklich sein. Johannes hat seine Mutter Elisabeth mit seiner Freude angesteckt. Sie kann auch nicht mehr hinterm Berg halten. In Maria treffen Segen und Erwählung zusammen wie sonst noch nie zuvor. Und damit wird etwas Außergewöhnliches sichtbar. Der Herr erwählt Menschen am Rande der Gesellschaft Israels. Und er handelt durch sie. Er setzt etwas in Bewegung, wo man an einem Punkt, wo man es nicht hätte erwarten können. Ist uns das bewusst, dass Gott hier etwas am Rande tut? Merken wir, wie wichtig es ist, das, was hier passiert? Oft höre ich diese Frage in Deutschland ja oft so, dieses, wo handelt Gott noch, wo sind die Wunder Gottes? Und ich sage dir, wenn du diese Frage hast, bist du einfach blind. Du schaust einfach an die falschen Orte. Gott handelt nämlich am Rand. Gott handelt dort, wo wir es nicht erwarten. Bei Menschen, die wir wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, wo wir wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es sie gibt. Gott ist ein Gott, der sich die Randgruppen ausgesucht hat, um das Größte zu tun, was er tun will. Eine 12-Jährige, ein Nobody, eine very unimportant person, wird in der Geschichte Gottes zum Zentrum, wird zur Gesegneten, wird zu der Frau, die sich glücklicher schätzen kann als alle anderen. Warum? Weil sie irgendwie doch was Besonderes war? Weil etwas in ihr steckte, was wir Menschen einfach nicht sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie war wirklich ein Nobody. Und Gott hätte genauso gut tausende andere Mädels aussuchen können. Aber Gott entscheidet sich, dieser Frau eine ganz besondere Würde zu geben. In der damaligen Weltanschauung war es so, eine Frau hatte ihre Würde durch ihren Sohn. Königin Mutter. Kennen wir vielleicht noch. Und deswegen preist Elisabeth die Maria und sagt, du bist selig zu preisen, weil dein Sohn der Größte ist. Weil den du gebären wirst, er wird der Größte sein, den die Welt je gesehen hat. Und gleichzeitig wird die Welt ihn völlig übersehen. Elisabeth kann es selbst kaum glauben. Wer bin ich? Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn, da haben wir auch wieder die Formulierung, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und dann erzählt sie nochmal davon, so ein bisschen unbeholfen vielleicht auch, was sie erlebt hat, als Maria sie grüßt. Elisabeth, eine ältere Frau, fühlt sich mehr wahrgenommen als wahrscheinlich je in ihrem Leben zuvor. Gott betritt mein Haus. Und ihr Erlebnis der Freude lässt sie jetzt dieses so unbeholfen stammeln und dann legt sie aber nochmal prophetisch nach und sagt, selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr gesagt hat. Noch einmal stellt Elisabeth fest, Maria, du bist gesegnet. Du bist eine Begnadete. Du bist ausgezeichnet von dem Schöpfer dieser Welt. Und Maria, du hast geglaubt, du hast vertraut der Botschaft des Engels, als sich noch nichts davon gezeigt hat, als noch nichts davon da war. Noch ist ja nichts erfüllt, noch ist nichts da, gar nichts. Die Zukunft würde erst zeigen, was Gott tun würde und ob Gott es tun würde oder ob Maria vielleicht einfach, wie soll man sagen? Maria und Elisabeth stehen noch ganz am Anfang der Taten Gottes. Sie wissen noch gar nichts. Sie ahnen vielleicht ganz viel, aber die Ereignisse haben sich noch nicht ausgefaltet. Selig bist du, weil du glaubst, dass es noch kommt. Wir Bibelleser wissen heute ja schon ein bisschen mehr. Wir wissen, was daraus entstanden ist. Aber auch wir, die wir vielleicht dieser Botschaft geglaubt haben, haben ja noch diese Erwartung, dass da noch etwas kommt. Dass Gott noch nicht fertig ist. Dass der letzte Federstrich Gottes unter die Geschichte noch aussteht. Deswegen brennen ja diese Kerzen so ganz unscheinbar da an der Seite. Weil wir die Erwartung haben, dass Gott noch mal handeln wird. Auf eine sehr, sehr erstaunliche Art und Weise und die Menschheit noch mal in eine ganz neue Freiheit bringen wird, die in Jesus schon angelegt ist, in der wir als Christen schon teilweise leben dürfen, aber deren Vollendung alles sprengen wird, was in unseren Kopf überhaupt reinpassen könnte. Und so sagt Elisabeth zu Maria, du bist selig zu preisen, weil dein Glaube in eine Zukunft Gottes Vertrauen in dir ausgelöst hat, dazu geführt hast, dass du deine Beine in die Hand genommen hast und losgelaufen bist. Was für eine Geschichte. Und nächste Woche schauen wir uns an, wie Maria darauf reagiert, was das mit ihrem Herzen macht, dass Elisabeth, eine alte Frau, ihr das sagt. Und Herr Jesus, so danken wir dir, dass du bereit warst, dich in diese Welt entsenden zu lassen. Dass du bereit warst, zu kommen, nicht ins Zentrum, sondern an einen entlegenen Ort, wo man dich kaum wahrgenommen hat. Und doch bist du gekommen, um das Außergewöhnlichste für uns Menschen zu tun, uns neue Freude zu geben für eine Zukunft voller Hoffnung, die in aller Dunkelheit ein Licht ist für uns. Und so bete ich, dass du uns auch mal wieder neu ermutigst, diesen Glauben, den Maria hatte, auch zu haben, zu vertrauen, dass eine Zukunft kommt, dass du handeln wirst, weil du es versprochen hast. Ja, so danken wir dir für deine Botschaft an uns heute und bitten dich, dass sie Früchte in unserem Leben trägt. Amen.